Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen bei Kluge Menschen beantworten blöde Fragen. Ich bin ihr Chris Masters zu und wir sind jetzt bei der Masterfrage angelangt. Und die beiden verbliebenen Kandidaten sind einmal die Werte Schlogger und der Werte Timo. Hallo nochmal.
Hallo.
Hallo.
Und ihr habt lange darauf gewartet. Jetzt ist es soweit, unsere Masterfrage. Ich möchte von euch. Ich möchte von euch wissen, welche Gemeinsamkeit haben zum einen der Nike-Film Air, der Netflix-Film Lift und der Thriller Flight Risk?
Büb.
Ja, Buzzer. Schlogger.
Irgendeine Figur hat Glatze.
Das ist leider nicht korrekt. Aber Timo, deine Chance jetzt den großen Gewinn, ja?
An alle drei Filme kann man sich 5 Minuten später nicht mehr erinnern.
Ich muss kurz fragen. Ja, es haben wir nicht gesucht, aber weil es wahr ist, muss ich trotzdem sagen, Gratulation an Timo, er hat damit gewonnen.
Schiebung. Ja.
Die richtige Antwort ist, alle drei Titel standen auf der sogenannten Blacklist. Wer nicht weiß, wer das die Blacklist ist, einmal im Jahr wird eine Liste von sogenannten Speculation-Drehbüchern veröffentlicht. Das sind Drehbücher, die sehr gut sein sollen, die aber keine Chance haben, vermutlich umgesetzt zu werden. Und oftmals war es dann so, dass alleine auf dieser Liste zu sein dazu geführt hat, dass die Drehbücher dann doch noch umgesetzt wurden. So unter anderem auch der Film Flight Risk, über den wir heute hier reden beim Telestammtisch und der am 20. Februar in die deutschen Kinos kommt. Und damit nochmal ein offizielles Hallo in die Runde.
Moin, moin.
Ja, moin nochmal. Hallo.
Ja. Timo, du hast gewonnen. Gratulation. Oh, und möchtest du wissen, was du gewonnen hast?
Eine Folge Schocken mit Schloggen.
Nein.
Als eingerahmte Platin-Disc?
Nein.
Signiert vielleicht?
Nein, noch besser. Du darfst jetzt mal uns verraten in Flight Twist. Worum geht es eigentlich?
Es geht um einen Kronzeugen, gespielt von Topher Grace, der, ich glaube, gerade in Alaska sich in den Wäldern versteckt und jetzt in die City kommen soll, um auszusagen. Und das bringt natürlich, und jetzt kommt meine Lieblingswortschöpfung, die Luft, oder es ist eine US- Marshall Ness, sie heißt Madeline und wird gespielt von der Frau aus Downton Abbey, wie wir im Vorgespräch gelernt haben. Wie heißt sie denn nochmal? Ah ja, Michelle Dockery. Sie chartert ein Flugzeug und der Pilot Mark Wahlberg, der im Film irgendwie Daryl heißt oder Darren, fliegt sie über die Berge, sind das die Rockies oder sind das die, ich glaube, es sind die Rocky Mountains, ne?
Ja.
Müssen ja die Rockies sein.
Die Anden.
Und der macht aber am Anfang schon so ein bisschen komischen Eindruck, komisch im Sinne von merkwürdig, und im Laufe des Films stellen wir fest, dass Daryl doch nicht so ganz der coole Pilot ist, für den er sich zuerst ausgegeben hat.
Ganz genau. Wenn ihr den Trailer des Filmes gesehen habt, dann wird im Trailer eigentlich schon alles erklärt, beziehungsweise es gibt da jetzt keine weiteren großen Spoiler. Und ich würde sagen, da es im Trailer schon offenbart worden ist, dass halt Daryl eigentlich ein Psychokiller ist, der da der das Tuk-Tuk steuert, glaube ich, muss man jetzt hier keine Spoilerwarnung aussprechen. Falls doch, tut's mir leid, dann habe ich euch eben gespoilert. So be it. Vielen Dank bis hierhin, lieber Timo. Das Interessante an diesem Film ist ja, wer ihn gedreht hat, nämlich Mel Gibson, Oscar-Preisträger, aber natürlich auch lange Zeit eine Persona non grata in Hollywood. Er ist aufgefallen mit misogynen Äußerungen, mit Antisemitismus, und das Fass um seinen Jesus-Film möchte ich hier gar nicht erst aufmachen. Was ich aber sehr interessant finde jetzt bei Flight Risk ist Folgendes. Mal abgesehen von seinem Regiedebüt Der Mann ohne Gesicht, hat Mel Gibson ja wirklich Filme gedreht, die waren epochal, kolossal groß, Braveheart, Hacksaw Ridge, Apokalypto. Und jetzt haben wir Flight Risk, einen Film, der zu, ich würde sagen, 85% in einer kleinen Cessna-Maschine spielt. Liebe Schlogger, hast du gemerkt, dass der Mann damit Probleme hat, aus diesem ja einen Handlungsort irgendwie Spannung zu erzeugen, oder warst du damit dann eher zufrieden?
Also, es hat sich eher wie so eine Fingerübung angefühlt, als hätte er hier ja, also er soll ja anscheinend noch Lethal Weapon 5 drehen und auch hier, was ist das andere? den zweiten Teil von, doch vom Jesus-Film, von irgendwas kommt doch noch der zweite Film raus, worauf jetzt eigentlich alle so halb warten. Und da ist es im Flight Risk, fühlt sich an, als wäre ihm der so in den Schoß geflogen und er dachte, ach ja, habe ich ja mich noch nicht gemacht, probiere ich jetzt einfach mal aus. Und deswegen haben wir hier so ein halbes Kammerspiel, weil ja, sagen wir mal, 80% des Filmes in diesem Flugzeug dann spielen, in dieser Cessna. Und das hätte man auch alles cooler inszenieren können, aber ist schon okay, was er hier gemacht hat, oder? Was war deine Frage? Ich habe einfach weitergeredet und dabei die Frage.
Ist okay, gegeben. Nein, ist okay.
Wie immer.
Hast du schon beantwortet? Ich hätte mich sonst eingebuzzert wieder.
Ja.
Ich finde schon, dass man nicht so ganz erkennt, warum Mel Gibson diesen Film machen wollte oder musste, konnte. Ja.
Oder
sollte.
Dass er es gemacht hat.
Genau, also eine Handschrift erkenne ich jetzt gar nicht. Es ist auch so, dass er den Handlungsort, also man kann da glaube ich mehr mitmachen. Er tut es leider nicht. Und den anderen Punkt sage ich leider noch später, weil wir ja eventuell noch etwas über den Sinn und Unsinn dieses Kinoreleases eventuell noch erörtern könnten.
Hm.
Ja. Womöglich.
Ja, also ich finde, dass der Film schon versucht, etwas aus seinem begrenzten Setting zu machen. Und so ein begrenztes Setting ist ja auch immer eine Chance wirklich für spannende Momente. Ich gebe zum Beispiel diesen, ich glaube, spanischen Film Anrufer Unbekannt, der jetzt auch zigmal geremaked worden ist. In Deutschland heißt er Steig nicht aus. Mhm. Die Amerikaner haben eine Fassung mit Liam Neeson gemacht, Retribution. Also alleine, dass du in einer, ich nenne es mal Notsituation bist, auf engem Raum, ist ja schon mal ein Garant wirklich für Hochspannung. Hochspannung ist sehr gut, weil Fliegen und so, wisst ihr? Punkt für mich. Und ich finde schon, dass er versucht, diesen Handlungsort zu nutzen, aber dieser Handlungsort ist halt auch sehr begrenzt. Und zum anderen, sei mir ganz ehrlich, was willst du machen? Wenn du abstürzt, stürzt du ab, bist du tot. Und wenn du weiterfliegst, fliegst du halt weiter. Und ich hatte so ein paar, mein Hauptproblem war einfach, dass nach einer gewissen Zeit mir klar war, ich weiß halt, was passiert, weil natürlich, sie kann diesen Killer überwältigen und er ist dann gefesselt, aber wir alle wissen, was passieren wird, denn was soll sonst passieren? Also, dass sie nach einer Stunde ankommen, heil landen und dann ist gut? Nee, es muss natürlich irgendwie eine Eskalation geben und das hat für meinen Geschmack mir doch relativ viel von der Spannungsschraube verdorben. Siehst du das anders, Schlogger?
Das ist für mich okay. Das sind so Voraussetzungen und Rahmenbedingungen, die nehme ich dann einfach an. Ich weiß, es spielt nur in dieser Cessna. Ich weiß, wir können jetzt nicht einfach davon ausgehen, dass die Cessna abstürzen wird. Die müssen irgendwie auch landen. Aber das finde ich, das ist so, wie wenn du weißt, okay, dieser Film muss ein Happy End haben. Und trotzdem, trotz aller Hürden, die der Film dann nimmt, bist du eben gespannt, wie kommen sie denn jetzt zu dem Ende? Und klar, es eskaliert alles ein bisschen, aber von der Idee her, dass wir in einem Flugzeug sind und eben auf diesem wirklich engen Raum, also es ist ja nur ein Raum und zwei Sitze, beziehungsweise hinten ist ja auch noch ein Sitz. Das finde ich von der Idee her schon cool. Mich hat eher das von der Inszenierung nicht so umgehauen. Also du hättest mehr mit ohne Schnitte und Kameraschwenks, sodass man wirklich begreift als Zuschauer, was für ein enger Raum das hier ist. Irgendwie nahbarer, dass man so ein bisschen mehr, Timo hat es ja auch schon angedeutet, man sieht hier eigentlich keinen Mel Gibson, irgendwie mehr Handwerk raussieht. Mhm. Aber der Film, den hätte ja fast jeder machen können. Also hier sehe ich kein Handwerk in der Inszenierung.
Es gibt ja auch eigentlich genug Spannungsmöglichkeiten, also den vermeintlich, also sie ist ja keine Pilotin, das heißt, sie muss instruiert werden von fernab, also remote quasi lernen, wie man fliegt und das hatten wir in Hollywood schon in anderen Flugfilmen, also ich kann mich an diesen Kurt Russell Film mit Steven Seagal erinnern, wie heißt er denn?
Einsame Entscheidung.
Genau, der ist dann ja, da haben wir am Anfang schon mal so eine Szene, wo man sieht, dass er zwar das Fliegen gerade lernt auf einer kleinen Maschine, also auf so einer Maschine, wie sie jetzt gerade hier im Film vorkommt, aber dass ihm so eine große Passagiermaschine einfach Step by Step erklärt werden muss und zwar da natürlich schnell, weil die Zeit drängt. Und hier hast du sehr viel über, also wie Schlogger das auch schon sagte, du hast den sehr begrenzten Handlungsort, du siehst ja auch nur diese drei Protagonisten, beziehungsweise die zwei Protagonisten und den einen Antagonisten und den Rest hörst du über Funk und das kann gut funktionieren, wenn du das mit guten Spannungsmomenten und vor allen Dingen guten Dialogen garnierst, siehe Phone Booth von Joel Schumacher, dann macht das Spaß. Da hast du natürlich aber auch mit Kiefer Sutherland eine Stimme, die das echt gut performen kann. Wir haben ja festgestellt in der Recherche, dass eine, ich sag jetzt mal, Voice-Actorin Leah Remini ist, also hier Carrie aus King of Queens. Und die hat schon eine sehr sonore Stimme, aber auch die ist für mich jetzt keine Stimme, bei der ich sofort sagen würde, ach, guck mal, die habe ich erkannt. Oder ja, die hat das besonders herausragend gut gemacht. Dann gibt es noch so einen, der da immer wieder reinfunkt, der, wo man nicht so ganz weiß, ist der eigentlich so Comic Relief, weil der so einen typischen indischen Akzent hat, während er telefoniert. Also hahaha, das ist ja nun mal das Klischee, dass gerade in Amerika viele Callcenter-Agenten doch aus Indien stammen oder auch die Callcenter ganz in Indien sind und outgesourced sind. Also ich finde, der Film schmeißt da immer so ein paar Brocken hin und dann hat man so ein bisschen Zweifel, aber die werden eigentlich schon wieder in der nächsten Szene gleich wieder zunichte gemacht. Und was mich eigentlich am allermeisten stört, ist, dass man dieser Figur Winston, also diesem Kronzeugen, das ist jetzt nicht wie Joe Pesci in Lethal Weapon. Wir hatten vorhin schon mal Lethal Weapon genannt, deswegen finde ich, dass der Elefant im Raum nochmal genannt werden darf. Oder beispielsweise auch andere Kronzeugen, die dann so im Nachhinein erzählen, was sie so gemacht haben und man vielleicht ein bisschen mehr Fleisch an diese Figur kriegt. Hier hast du so einen Anfang, da ist eine Szene, da ist ein, ich glaube, ein Elch auf einmal vorm Fenster, dann kommen schon die Cops, dann wird er halt eingesackt, damit er aussagt und dann ist schon der Flug. Und so fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit, dass ich mit der Madeline, also der US Marshal Ness, und dass ich mit dem Kronzeugen hier irgendwie connecten kann. Also ich hatte an den beiden Figuren einfach nicht so viel Interesse. Und dementsprechend finde ich, dass es dann, das, was Schlogger auch sagte, die Inszenierung hätte da ein bisschen was rausreißen müssen und das hat sie leider nicht.
Ja, also mich hat es nicht so sehr gestört, dass sie so wenig Fleisch haben. Ich fand das okay für so eine Art von entschlackten Film, aber ja, es hätte natürlich besser funktioniert, wenn die Inszenierung dann das rausgeholt hätte, sich auch so. Übrigens, ein kleiner Funfact, den ich gerade aufgedeckt habe, den ich sehr lustig finde, und zwar dieser Fluglotse, mit dem sie Kontakt hält, dieser Inder, der heißt Hassan, und das Interessante ist, dass Hassan, den sehen wir auch einmal ganz kurz, aber der Darsteller von Hassan ist nicht der gleiche, mit dem sie spricht. Das sind zwei verschiedene Darsteller. Ja. Das okay. ist hier beim Teleschamtisch, hört ihr es jetzt. Ja.
Aber ich finde dieses, dass wir nicht so viel Fleisch kriegen, das zeigt so ein bisschen, du hast auch schon gerade gesagt, der Film ist leicht. Und das sehen wir an der Figur dieses Kronzeugen schon von Topher Grace gespielt. Also der ist ja nur ein Sprücheklopfer, den kannst du ja gar nicht ernst nehmen. Der hat schon Schiss, aber auf so eine klamaukige Art, auf so eine Sitcom-Art fast. Also der sagt die ganze Zeit irgendwelche Sachen, die lustig sind. Und dann hast du ja mit Mark Wahlberg auch eine Figur. Das ist jetzt keine lustige Figur per se, aber so richtig ernst nehmen kann man den Typ auch nicht. Also dieser Film bringt so eine... Das ist ein ganz leichter Film. Also das ist nicht nur in der Inszenierung, sondern auch von der Figurengewichtung her. Also der soll auf eine ganz leichte Art unterhalten. So habe ich es zumindest dann aufgefasst.
Ja, hat dir diese Unterhaltung denn gefallen dann am Ende? Also ich konnte das jetzt nicht so ganz raushören.
Die Unterhaltung von?
Naja, also hat dich der Film dann auch unterhalten? Also dass du sagst, ja, der war genießbar und ich habe verstanden, warum ich dafür ins Kino gegangen bin.
Also ich mag diese One-Trick-Filme, die so eine Idee haben. Der Film ist jetzt nicht so ganz so einer, aber dass es eben in diesem Flugzeug spielt und sie halt ausreizen, wie kann ich diese Grundidee, wie kann ich die weiterspinnen und was kann alles passieren, einfach nur, weil ich diese eine Grundidee habe. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Aber wie gesagt, mich stört, dass man handwerklich da, vor allem wenn man Mel Gibson hört, da mehr erwartet hat und auch mehr hätte rausholen können. Aber vom Film an sich, also das wirkte wie so ein, fast wie eine Serienfolge von irgendwas, von der Tonalität her. Dass man, oder wie ein Streaming-Film direkt. Irgendwie wirkte der so leicht auf eine unterhaltsame Art, aber auch negativ auf eine, so eine Gefühlart, wie sich ein Film anfühlt. Also irgendwie, ja. Oder was sagt ihr?
Ja, ich bin da voll bei dir. Ich wollte nämlich die Frage eigentlich stellen. Also, warum läuft der jetzt nicht irgendwie kommenden Freitag als der Netflix-Blockbuster von Freitag? Also, weil das ist für mich so eine Liga wie, also wir hatten Rebel Ridge vor kurzem, der war deutlich besser und deutlich vielschichtiger und sah auch besser aus. Und wir hatten aber auch, also wir haben ja so diesen Standard Netflix, man muss ja schon fast sagen Mockbuster, also ein Film, der am Freitag rauskommt und alle denken, ja, wir gucken den mal und dann können wir drüber reden und man guckt ihn und denkt, ach Gott, was ist das denn für eine erbärmliche Kacke.
Ja, aber so Carry On hatten wir ja noch, der ist ja so ähnlich wie Phone Booth, genau. Zumindest am Anfang, da wollte ich auch noch, da haben wir auch eine gute Stimme, also Jason Bateman, den erkennt man ja auch immer sofort und Carry On ist ja auch qualitativ hochwertiger als Flight Risk, aber hat auch ein Setting an einem Ort und wir wissen, er schafft es, aber es kommen die ganze Zeit irgendwelche Hürden ihm in den Weg. Du denkst, wie soll er das denn jetzt schaffen? Und so hat sich der Film hier, Flight Risk, auch ein bisschen angefühlt für mich.
Ich finde es eigentlich ganz schön, dass der ins Kino gekommen ist, weil es eine sehr seltene Art von Film ist, nämlich diese mittelbudgetierten Filme, die wir in den 90ern ganz oft hatten, so in den 2000ern, also Filme, die nicht so 20 oder 200 Millionen gekosten, sondern halt so 20 bis 40 Millionen. Mhm. Ich finde das immer ganz schön. Also ich bin auch kein Fan, Riesenfan von Flight Risk, aber ich bin doch ganz froh, dass der im Kino läuft und der ist ja auch zumindest in den USA recht erfolgreich gewesen für Lionsgate seit langer Zeit wieder mal Nummer 1 nach Crimal Squad 2, der aber auch nach einer Woche sich dann wieder aus der Top 5 verabschiedet hat. Auf jeden Fall ist der Film wohl erfolgreich, weil er war auch wohl nicht so teuer und wird wahrscheinlich auch international relativ gut laufen. Ich finde das irgendwie ganz schön, dass der ins Kino kommt. Vor allem, das muss ich ihm auch geben, er sieht auch relativ gut aus. Also wenn ich das vergleiche mit dem, was halt oft bei Netflix läuft, sieht der schon wirklich gut aus. Er wurde ja zu Großteilen so mit dieser Volume-Technik gedreht, also dass sie da einfach so riesen Leinwände hatten. Und ich will ehrlicherweise sagen, ich wusste das erst nach der Sichtung, ist mir während der Sichtung nicht aufgefallen. Es kann natürlich auch sein, dass vielleicht Fingerübung, haben wir gerade eben gesagt, mehr gibt es noch deswegen den Film gemacht hat, um damit mal ein bisschen zu experimentieren. Vielleicht nutzt er das jetzt für seinen Passion Christi 2, wo ja die Dreharbeiten angeblich im März beginnen sollen. Auf der anderen Seite, er sagt seit ungefähr 5 Jahren, dass die Dreharbeiten nächsten Monat beginnen sollen. Von daher warten wir es mal ab. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass nach dem Erfolg von Flight Risk jetzt Lionsgate ihm auch so ein bisschen sagt, okay, Mel, hier bitte viel Spaß. Hier hast du dann ein paar Millionen. Und wir dürfen nicht vergessen, er wurde ja von Donald Trump zusammen mit John Voight und Sylvester Stallone irgendwie dazu beauftragt, jetzt Hollywood wieder great again zu machen. Also von daher habe ich das Gefühl, dass wir einen zweiten Passion Christi bekommen.
Und der ist dann Jesus Christ is back und es geht dann um seine Auferstehung.
It's payback time, sag ich ja.
Geht es dann auch um 70 Riesen? Nee.
Ich bin sehr unchristlich, deswegen mal gucken, was da passiert. Aber lass uns mal weiter reden, lieber über Flight Risk. Gerade eben wurde schon Topher Grace erwähnt, den wir aus, ja, also ich zumindest kenne ihn hauptsächlich aus Die wilden 70er, deswegen passt auch der Vergleich Sitcom-Darsteller ganz gut. Ich war auch ganz überrascht, ihn letztes Jahr in Heretic kurz zu sehen. Mhm. Und was ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber was ich krass finde bei Flight Risk ist, Topher Grace spielt sich quasi selbst, aber wer sich hier nicht selbst spielt, wie er es sonst immer tut, ist Mark Wahlberg. Also ich möchte nicht sagen, dass Mark Wahlberg hier ein Oscar-Kandidat ist. Gott bewahre. Aber nach den letzten Netflix- und Apple-Filmen, die ich schon während des Sehens wieder vergessen habe, war ich wirklich überrascht, dass hier Mark Wahlberg mal was liefert. Also es ist ja seine erste Schurkenrolle seit dem Thriller 4 von 1994 und sagt mir, was er wollt, aber ich finde, man merkt schon, der Mark hatte Spaß. Oder, ja. Timo?
Ja, doch, also dass er Spaß hatte, merkt man. Er ist auch sehr drüber, wie ich finde. Mhm. Vielleicht aber, um ihn richtig bedrohlich zu finden, dann auch wieder ein bisschen zu drüber. Also ich fand's halt unterhaltsam und spannend, was er noch so rauszieht, was er mit den Leuten anstellen will, wenn er wieder freikommt. Aber irgendwann dachte ich, gut, die Variante haben wir jetzt auch durch. Was lieferst du mir jetzt noch? Und dann war es das auch irgendwie. Ich fand es halt sehr One-Note irgendwann. Also das war so ein bisschen schade. Aber ich gebe tatsächlich den Punkt, ich muss ja dazu sagen, ich trigger jetzt Johannes auch ein bisschen und dich natürlich auch. Ich fand ja The Union gar nicht so schlecht bei Netflix.
Das war unsere Besprechung zu Flight Risk. Denk dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Kommentare gibt. Und Timo ist nicht mehr damit dabei.
Ich bin du bist ja kein Christ, ich bin nicht exkommuniziert, das ist gut. Ich sitze auf der stillen Treppe dann ab nächster Woche. Schreib mir, damit ich dann ein bisschen was zu tun habe. Wie gesagt, ich fand es dann irgendwann sehr eintönig, sehr eindimensional, muss nichts Schlechtes sein. Aber hätte ich das, glaube ich, auch mal länger gebraucht, dass er mal einfach auch die Klappe hält und vielleicht mal bedrohlich guckt. Und bei ihm ist halt es eher immer so, es tendiert immer so ein bisschen zu, der Vergleich passt hier auch, so ein bisschen so Mad Mel-mäßig. Also wie Mel Gibson in Mad Max dann mit diesen wahnsinnigen Augen da sitzt, dann sitzt halt Mark Wahlberg, der natürlich sich dafür extra eine Glatze hat schneiden lassen oder eine Halbglatze. Der sitzt dann da halt auch so mit so einem Wahnsinnsblick und erzählt halt Sachen, was er demnächst, also wie er dir irgendwie die Fingernägel ausreißt oder dir die Augen aussticht. Und du sitzt halt dann und denkst, jo, mach ja, doch.
Also. Er hat halt so, dadurch, dass er so völlig irre spielt, hast du halt, das fand ich schon, hat man die Beklemmung ein bisschen gespürt, weil dem ist auch scheißegal, ob das Flugzeug abstürzen würde. Der ist einfach irre. Das war dann schon, hat schon ein bisschen dazu beigetragen, aber auch hier hat mich wieder gestört. Du bist in der Kammer Und dann reden die da vorne und der Film suggeriert uns, dass der hinten nicht versteht, was die vorne sagen. Sowas finde ich immer ein bisschen blöd. Also da musst du doch, da kannst du doch damit irgendwie spielen oder dann zeigst du ihn in dem Moment halt bewusstlos oder nicht. Er ist ja irgendwann, kleiner Spoiler, offensichtlich ja bewusstlos. Und dann da komme ich wieder mit meiner Logik jetzt drin. Aber das hat mich auch ein bisschen gestört. Das hätte man auch irgendwie kohärenter machen können.
Ich weiß halt nicht, ich habe in so einem Ding noch nie gesessen. Die sind, glaube ich, aber relativ laut. Also ich kann
Stimmt,
mir schon vorstellen,
das wird etabliert am Anfang, ja. Aber dann scheißt der Film drauf. Das mag ich ja auch nicht, wenn du Regeln aufstellst und deine eigenen Regeln dann nicht befolgst.
Ja, die haben ja nicht immer ohne Grund solche dicken, fetten Kopfhörer auf, damit sie sich halt gegenseitig verstehen. Und irgendwann ist es aber egal, weil er keine Kopfhörer auf hat und er versteht alles, was sie sagt. Und sie dreht sich nur um und versteht ihn. Ja, gebe ich dir den Punkt. Und da bist du natürlich auch bei so einem Film, wenn du darüber immer schon nachdenkst, weißt du schon, ja, okay, dann bin ich nicht richtig drin. Dann hat mich der Film noch nicht ganz.
Ja, das ist schon okay, aber das ist wie bei Companion, dass du halt, wenn du Regeln aufstellst, stell sie auf und halt dich dran. Sonst lass es einfach mit den Regeln. Das ist doch dann Dann.
Ja, mehr dazu nicht. Ich möchte den Film noch, ich möchte den Schlogger-like gucken. Ich weiß nämlich noch gar nichts.
Ja, viel Spaß damit.
Ich möchte eine Sache mit euch bereden, die ich wirklich faszinierend finde. Und sie kam gerade eben schon zur Sprache. Und zwar die Frisur von Mark Wahlberg. Der sich ja wirklich dafür eine Halbplatze geschert hat. Und
ja, für jede Aufnahme, ne?
Also. Ja, wirklich. Also das ist Method Acting, ne? Was ich halt wirklich faszinierend finde, ist einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Entscheidung gefällt worden ist, ohne zu wissen, wie teilweise bekloppt das einfach aussieht. Ja. Also meine Frage ist, glaubt ihr vielleicht, dass der Mel Gibson oder vielleicht auch der Drehbuchautor Jared Rosenberg, wer auch immer auf die Idee kommt, oder Mark Wahlberg vielleicht, dass die vielleicht auch sich gedacht haben, komm, wir nehmen das Ganze auch wirklich nicht wirklich ernst, weil alleine wie Mark Wahlberg agiert und dann mit seinem Look, hat das manchmal so ein bisschen, als ob er uns so in so ein Augenzwinkern zuwirft, sondern es ist doch nicht so ernst gemeint. Also, dass der Film selbst weiß, was für in Anführungszeichen Quatsch er eigentlich macht.
Ja. Glaube ich auch. Also ich glaube auch, ich meine auch gelesen zu haben, dass es wirklich seine Entscheidung war. Also dass nicht die Filmemacher auf ihn zukamen und sagen mussten, würdest du dir vielleicht? So, er hat gesagt, nee, ich hab Bock dazu. Er hat ja auch irgendwie keine, es gibt ja solche Gummikappen, die man da drüber ziehen kann und dann sieht das aus wie eine Glatze. Nee, der hat sich halt das abgeschnitten oder abrasiert. Und ich glaube schon, dass er einfach gesagt hat, komm, lass uns das ein bisschen drüber machen. Und ich finde auch, das hast du ja auch schon gesagt, Schlogger, der Film ist jetzt auch ja kein Meter irgendwie mal. Klar, es gibt Bedrohungssituationen, es gibt Wunden, es gibt viel Blut, es gibt dann auch wirklich Gefahr, aber du bist halt nie so richtig, dass du jetzt mitfieberst und irgendwie auf dem Kino sitzt, dann nach vorne drückst und denkst, oh, wie geht's denn jetzt aus, sondern du guckst das, du bist halbwegs entertained und unterhalten und dann hat sich's am Ende auch.
Wie findet ihr denn die Entscheidung? Man sieht ja Mark Wahlberg auf dem Poster und der wird ja ganz klar hier alle ins Kino ziehen oder beziehungsweise zu den Streaming-Plattformen. Wie findet ihr die Entscheidung, diesen Twist dann im Trailer direkt zu zeigen? Glaubt ihr, das war gut, damit Leute nicht enttäuscht sind, weil sie denken, er ist der Held hier, oder hätte das cooler funktioniert, wenn man das nicht gezeigt hätte?
Ich war gestern, also bevor wir es aufgenommen haben, beim Fantasy Filmfest und durfte mir diesen Trailer insgesamt, weil sie ihn gefühlt in Dauerrotation gelaufen haben, 8-mal angucken bestimmt. Und ich hatte das Gefühl, dass die Leute, die davon noch nie was gehört haben, doch recht angetan waren. Alleine, weil sie sich gedacht haben, Mark Wahlberg als Bösewicht kenne ich so noch nicht.
Okay.
Weil wie gesagt, der 4 ist jetzt echt von 94, also auch echt lange her.
Oh ja.
Und im Trailer wird auch tatsächlich sein Name, der ist der einzige Name, der genannt wird. Also der von Mel Gibson und er. Was irgendwie klar ist, weil sie sind einfach die bekanntesten. Man kann natürlich sagen, Michelle Dockery ist durch Downton Abbey auch bekannt. Und Topher Grace ist jetzt auch kein Unbekannter, aber ganz klar Mark Wahlberg und Mel Gibson da die Premium-Ware. Und ich finde es verständlich, warum die es so bewerben. Und vor allem, ich meine, wenn du es nicht weißt, ist natürlich die Überraschung in Anführungszeichen groß. Auf der anderen Seite ist der aber auch schon so von der Inszenierung aufgebaut. Ganz ehrlich, die größere Überraschung wäre doch echt gewesen, wenn Topher Grace noch der Psychokiller ist, der dann irgendwie das Flugzeug übernimmt. Da möchte ich nur sagen, seine Fehlbesetzung in Predators. Bei denen mit Adrian Brody. Ja. Wo er auch, Achtung, Spoiler für Predators, der überraschenderweise der Bösewicht war. Ja, Schlogger, jetzt ist es.
Aber es ist auch nichts für Schocker mit Schlogger.
Nein. Wir gucken nur gute Filme, ist gelogen.
Hä? Doch? Das ist doch, da kommen doch, irgendwann machen die doch mit Aliens was gemeinsam.
Das wieso
doch
hast du denn das gehört, obwohl du die Kopf runden hattest?
Das habe ich gehört. Ich habe meine Lippen gelesen, meinen Namen.
Das geht im Flugzeug, also doch.
Lippen lesen schon.
Interessant.
Wenn man sich anguckt.
Dann machen wir es demnächst wie die Fußballer, so mit Hand vor Mund reden, wenn Kopfhörer abgenommen werden. Ich musste ja ein bisschen an Steve, also gerade so an Steve Buscemi denken in Con Air, den er da mit seiner beigen Rentnerjacke dann irgendwann als Garland Green dann doch man so ein bisschen denkt, gleich bringt er das kleine Kind um und er macht's dann doch nicht. Also das hätte ich glaube ich sogar auch gern gesehen, wenn Topher Grace am Ende gar nicht der große Kronzeuge ist, sondern irgendwie doch der große Zampano im Hintergrund. Denn das muss man ja auch sagen, das Drehbuch ist ja nun recht limitiert, was den Handlungsort angeht, aber so ein paar Twists versucht der Film ja doch irgendwie reinzuquetschen und unterzubringen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich fand es irgendwann, weil diese Twists dann auch so beliebig irgendwann wirken, fand ich, dass mich das jetzt, also das hat mich dann weniger bei der Stange gehalten, als irgendwie das großartige Overacting von Mark Wahlberg. Und ich bin persönlich, weil du auch die Trailerfrage gestellt hast, ich finde es halt momentan sehr schade, dass so viele Filme so einen Aufbau haben, der dann eigentlich dafür sorgen müsste, dass man keine Trailer vorher guckt, weil ansonsten der große, ich sag mal jetzt nicht Überraschungseffekt, aber weil der große Wow-Effekt vielleicht ausbleibt. Also ich kann mich vor kurzem jetzt noch an Gladiator 2 erinnern, den man meiner Meinung nach, so wie der Film strukturiert ist und aufgebaut ist, ihn besser ohne Trailer gucken kann. Wenn man aber schon in Vorberichten halt alles weiß, was so den vermeintlich großen Twist angeht, dann schockt das halt weitaus weniger, weil man da sitzt und denkt, ja, das habt ihr doch aber im Trailer gezeigt. Warum macht ihr jetzt ja so ein großes Buhai darum?
Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass das kein Problem der Neuzeit ist. Also ich kann mich erinnern, der Trailer zu Arlington Road hat zum Beispiel auch den kompletten Film verraten. Ne? Aber ja, ich kann das schon verstehen. Ne? Oder fast, ja. Auf jeden Fall, ich finde es immer ein bisschen, also ich kann das verstehen, dass Leute sauer sind auf Trailer. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, warum Trailer so viel verraten, weil es halt die Leute dann doch irgendwie anlockt. Mhm. Es gibt natürlich auch super Trailer. Hier 28 Years Later ist halt super. Da kann der Film eigentlich nur absticken gehen, wenn man ganz ehrlich ist. Aber gut, bleiben wir wieder bei Flight Risk. Wir gehen so ein bisschen hin und her, merke ich gerade.
Aber du, ich habe eine Frage, um dich so ein bisschen wieder auf den Film zu holen oder uns ein bisschen reinzuholen. Du hast ja auch Flugangst. Also Höhenangst hast du auf jeden Fall, das weiß ich ja. Aber hast du auch Flugangst?
Ich bin in meinem Leben noch nie geflogen, außer von der Schule.
Ja, guter Gag, handwerklich sauber. Aber ja. Schlogger fliegt ja sowieso. Wie ist es bei dir?
Ob ich Flohangst
hast
habe?
Hast du Flöhe, Schlogger, sag.
Hast du Flohangst?
Nein, ich habe keine Flöhe. Ich habe keine Flugangst. Aber ich merke, je älter ich werde, umso schlimmer finde ich Fliegen. Früher bin ich sehr viel geflogen, dann kam die Klimakrise, da habe ich ein bisschen mehr drüber nachgedacht und wenn ich jetzt fliege, dann nur, wenn es sein muss und nicht mehr innerlands und ja, dann merke ich schon, dass ich mehr jedes Hüpfen und es ist ja auch schlimmer geworden, weil es ja mehr Turbulenzen gibt anscheinend, da kriege ich immer ein bisschen mehr Angst. Hast du Flugangst, Timo?
Also, ich habe tierische Flugangst. Also ich habe Höhen- und Flugangst und so schlimm, dass ich auch seit, ich muss mal kurz Kopf rechnen, 14 Jahre nicht mehr geflogen bin und auch mir das nicht mehr vorstellen kann, überhaupt zu fliegen. Und da macht der Film, finde ich, jetzt als für mich als Aerophobiker, um mal ein bisschen akademisch zu werden, macht der Film halt auch recht wenig draus. Denn die Figur von Winston deutet ja schon so ein bisschen an, dass der so à la Charles Goodin hier in Midnight Run, der da irgendwie 1000 Phobien hat und auch dann kommt mit, ich habe Spinnenphobie und ich habe auch Aerophobie und ich habe auch Platzangst. Und bei der Aerophobie kommt es da raus, dass die irgendwie dann halb gespielt war, aber doch nicht. Da, finde ich, macht der Film halt auch wieder so ein bisschen Potenziale auf, die er dann nicht ausschöpft. Deswegen fand ich das ein bisschen schade. Und dass er dann nur so natürlich so ein paar Spannungsmomente hat, wo es droht, dass die Maschine abstürzt, die haben mich dann leider nicht so richtig packen können. Weil das dann doch, ne, handwerklich ist das alles im soliden Bereich, aber nicht im Bereich, wo ich dann wirklich so, dass das so ein Nailbiter wird und dass ich wirklich Angst habe um Figuren oder die Inszenierung so packend ist, dass ich da sehr groß mitfiebere. Wie war das bei euch?
Ähnlich. Also ich, wie gesagt, ich bin noch nie geflogen, aber ich hatte das Gefühl, dass der Film mir nicht richtig klar macht, wie fragil dieses Flugzeug eigentlich ist. Weil da ja irgendwie keine doppelte Verglasung zwischen dir und der Nichtigkeit des Nichts ist, sondern wirklich gefühlt nur Blech. Ne? Und dann gibt's halt eben, es gibt ja auch ein, zwei, ich sag mal, spektakuläre Actionsequenzen in dem Film. Aber das war auch so, ich habe nie wirklich gebangt darum. Ich habe mich mehr darum gefragt, so, okay, das Finale wird vermutlich am Flughafen dann ablaufen. Wie kommen sie dorthin? Wie gesagt, also Fingerübung. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das ist einfach so eine Fingerübung. Das ist nichts Schlechtes, aber es ist auch nichts, wo ich sage, boah, das reizt diese an und für sich sehr gute und so simple wie spannende Prämisse wirklich aus. Das tut er nicht.
Ja, bin ich voll bei dir.
Ja, und ich hatte ja sowieso keine Flugangst, deswegen war da nichts, was mich irgendwie, also das Gewicht spürst du hier eigentlich nicht. Also du spürst nicht die Höhe, du spürst nicht, wenn irgendwas passiert mit dem Flugzeug, ist einfach alles, was ist es eigentlich? Es ist kurzweilig, gucke ich zu, habe ich direkt wieder vergessen, wir hatten es am Anfang. Aber es war jetzt auch keine Verschwendung. Also ich fand es okay, den gesehen zu haben. Ich schleiche hier schon mein Fazit ein, heimlich, merke ich gerade.
Ja, noch nicht, Fräulein, noch nicht.
Oh nein, wie lange muss ich hier noch sein mit euch in diesem Podcast-Raum?
Der Fairness halber, wir haben jetzt über Topher Grace geredet, wir haben sehr viel über Mark Wahlberg geredet, wir haben über Mel Gibson geredet. Welche Person haben wir noch nicht genannt haben? So richtig ist Michelle Dockery, die diese FBI-Agentin Madeline spielt. Michelle Dockery ist für mich ein Gesicht, das ich immer mal wieder gesehen habe, die aber bei mir nicht wirklich negativ wie positiv in Erinnerung geblieben ist. Schlogger, wie hat sie dir gefallen in dem Film?
Also sie hat für mich irgendwie, dadurch, dass ich die beiden männlichen Darsteller kannte, musste ich mit ihrem Gesicht so ein bisschen warm werden, hatte ich das Gefühl. Und irgendwie hat sie auch dieses Gefühl von Serie oder Direkt-Streaming-Film für mich verstärkt. Sie hat, ich weiß nicht warum, weil sie vielleicht gar nicht so viel zu tun hat oder weil sie eigentlich nur reagiert oder weil sie dann noch dieses, also sie muss ja das Flugzeug fliegen dann, aber trotzdem ist sie irgendwie, hat sie kein richtiges Gewicht in dem Film. Also sie spielt jetzt nicht schlecht, sie ist mir nicht negativ aufgefallen, aber sie ist mir auch nicht positiv aufgefallen.
Ich glaube auch, dass ich von der Konstellation her vielleicht andersrum interessanter gefunden hätte. Mhm. Wenn das eine Kronzeugin gewesen wäre und ein US-Marshal, also ein männlicher Marshal, das hätte ich, glaube ich, ganz interessant gefunden. Denn so habe ich das Gefühl, dass diese Mallory oder wie sie heißt, dass sie schon eher wie so eine, die ist auch so ein bisschen inszeniert wie so eine eher männlich konnotierte Frau, wenn ihr versteht, was ich meine. Also die wirkt schon so eher kerlich und das kriegt dann noch so ein bisschen Backstory, ein bisschen Tragik dahinter und das wird dann mal angedeutet und später wird es dann natürlich auch ausgesprochen, weil sich dann Kronzeuge und US Marshal Ness ein bisschen annähern aufgrund der Gefahr, die ihnen doch irgendwie oder die sie bedroht. Aber es war halt alles so, es war halt okay und genauso okay ist halt auch die Darstellerin, also die Dockery. Gesicht kennt man, ich habe auch diese Assoziation irgendwie nonstop, diesen Liam Neeson Flugzeugfilm, wo sie eine Flugbegleiterin spielt, dann kenne ich sie halt vom Mitgucken bei Downton Abbey und ansonsten ist das jetzt ja auch niemand, der irgendwie groß reüssiert in Hollywood gerade, also das ist ja auch eher, sag mal so, zweites Glied in Hollywood und dann aber auch schon sehr weit hinten, ne, also das merkt man schon, dass Mel Gibson dann auch vielleicht so gesagt hat, ja, wir machen jetzt eine Frau, jetzt casten wir die mal dafür und die kann das dann schon einigermaßen.
Ja, aber dieses männliche Verhalten, das sehe ich da jetzt. Also da muss ich natürlich direkt aufspringen. Das ja, sehe ich natürlich nicht. Beziehungsweise wenn, dann finde ich das ja ganz gut. Denn eigentlich können sich ja beide völlig gleich verhalten. Beide Geschlechter meine ich hier. Das ist mir jetzt auch nicht aufgefallen.
Also ich muss sagen, ich fand es halt ganz schön, dass sie schon, also es war nicht diese Geschichte von wegen, dass sie über sich hinauswachsen muss. Sie war schon immer sehr bei sich. Sie war auch vor allem immer ganz gut dabei, wenn es darum ging, halt eben diesem Daryl Booth halt Einhalt zu gebieten, also körperlich. Der kommt ja auch zu ein paar Schlagabtauschen. Das fand ich ganz, ganz nett. Aber an und für sich, ja, habt ihr schon recht. Es ist keine schlechte Rolle, keine schlechte Schauspielerin. Es ist halt so, ja. Ne? Mhm. Wie der ganze Film. Es tut nicht weh, es ist an und für sich auch nicht schlecht, aber es fehlt dann noch der ein oder andere Funken, um das Feuer zu entzünden, muss man so ausdrücken.
Na, dann wäre aber Triebwerkschaden, ne? Dann haben wir ein Problem.
Man kann nicht alles haben.
Also, sag das mal den Hinterbliebenen.
Ja. Ja. Gut. Jetzt, normalerweise könnten wir noch über Sachen reden wie der andere Cast, aber wir haben den kompletten Cast quasi durchgenommen. Wir haben sogar Leute durchgenommen, die man nur hört. Also von daher ist da nicht mehr viel übrig. Ich muss aber sagen, ich habe schon irgendwie so ein Faible für diese, ich nenne es mal Kammerspiele, für diese Filme, Schlogger sagt es gerade eben, die diese eine Idee haben und versuchen daraus so das Optimum rauszuholen. Und ja, ist es das Optimum, was da rausgeholt worden ist? Ich glaube nicht. Aber seien wir ehrlich, es hätte schlimmer sein können. Finde ich zumindest.
Ja, das ist eigentlich ein schöner Schlusssatz, wie ich finde. Also keine Bruchlandung, aber schon ein bisschen holprig, vielleicht nochmal kurz durchgestartet, um im Bild des Flugzeugs zu bleiben und dann doch irgendwie halbwegs sanft gelandet. Kann man halt machen, ne?
Also. Ich hau auch noch was rein. Dadurch, wenn man jetzt mit Mel Gibson, ich krieg hier eine Boeing 747 reingeht, dann sollte man die Erwartung runterschrauben, es ist eine Cessna.
Ja, der Film ist weder flachspannend noch hochspannend, er ist mittelspannend. Das war jetzt nicht so gut, aber ich muss jetzt da noch irgendwas reinfügen.
Ja, aber du hast absolut recht. Ja. Also der Satz, man geht rein und man macht auf und dann denkt man, oh, ich hatte mir das irgendwie größer vorgestellt. Das ist halt bei diesem Film auch irgendwie so.
That's what she said, ja.
Genau.
Okay, ja, ihr Lieben.
Das Niveau im Sinkflug, also im Landeanflug, würde ja. ich sagen.
Wollt ihr jeder noch ein einzelnes Fazit abgeben oder seid ihr jetzt so damit jetzt zufrieden?
Wir haben alles rausgehauen. Alles andere wäre eine reine Bruchlandung.
Ja, alles klar. Gut.
Wir sind schon delayed quasi.
Alles klar. Dann würde ich sagen, beginnt man das Boarding für unseren Abflug. Ich danke euch fürs Zuhören da draußen. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Auch auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de. Und wenn ihr euren Blick mal ein bisschen unter diesen Einleitungstext guckt, ich kann nicht mehr reden, sorry, aber ich bin immer nervös wegen, ich habe noch Flugangst, merke ich gerade. Da gibt es einen Link zu unserem Discord-Community-Server. Klickt da drauf und dann könnt ihr uns dort bei Discord treffen und uns reden, uns Feedback geben oder einfach lustige GIFs posten, was man halt eben so macht auf diesem Discord. Ich bin über 40, ich weiß noch nicht mehr, was die Jugend heutzutage macht. Also, ich danke euch, dann sagt die Schloggerschluss und sagt die Schloggerschluss, es ist vorbei heute, ich merke es schon. Also, Schlogger und danach Timo, tschüss.
Schlogger sagt ciao und Timo sagt tata, also ich sage einfach mal ciao. Bis dann.
Ich hab's so einfach, Timo sagt tschüss.
Klar.